So, das war einmal. Es war einmal vor langer, langer Zeit in einem weit, weit, weit entfernten Land ein König. Dieser König bekam Besuch von einem treuen Diener und erzählte ihm eine Geschichte. In einer Stadt lebten einmal zwei Männer. Der eine war reich, der andere war arm. Der Reiche besaß viele Schafe und Rinder, ein paar Mercedes. Der Arme besaß nichts, außer einem kleinen Lamm, das er sich gekauft hatte. Dieses Lamm zog er zusammen mit seinen Kindern auf. Das Lamm durfte aus demselben Teller essen wie die Familie. Das Lamm durfte aus demselben Becher trinken wie die Familie. Und das Lamm schlief sogar gelegentlich in den Armen des Mannes ein. Er behandelte es wie eine Tochter. Eines Tages kam ein Gast ins Haus des reichen Mannes. Aber der reiche Mann hat, anstatt sich eins von seinen Tieren zu nehmen, sich vom armen Nachbarn das Lamm geklaut, hat das geschlachtet und hat es dem Gast als Essen serviert. Der König, als er diese Geschichte hörte, wurde zornig über diesen Mann. So wahr der Herr lebt. Dieser Mann ist des Todes. Er soll sterben. Und der, dem das Schaf gestohlen worden ist, das Lamm, der soll es vierfach zurückbekommen. Ich vermute mal, ihr habt schon eine Idee, dass diese Geschichte nicht aus einem Märchen stammt, sondern aus der Bibel. Und es kommt mitten aus dem Text, aus dem wir heute lesen und aus dem die Predigt heute kommt. Wir sind da, wie wir schon gehört haben, im Samuel unterwegs, im 2. Samuel im Kapitel 12. Und nach diesen ersten paar Versen, die diese Geschichte erzählt, geht es dann weiter. Aber nur noch ganz kurz, dieser König ist König David. Der treue Diener, der da kommt und diese Geschichte erzählt, ist in Wirklichkeit Nathan. Ein von Gott extra geschickter Prophet, der dem König nämlich was zu sagen hat. Ich lese jetzt nochmal kurz den Vers 6, was hier der David sagt, oder eigentlich ab Vers 5, und dann kommt der nächste Text. Der König wurde sehr zornig über diesen Mann. So wahr der Herr lebt, schwor er, wer so etwas tut, verdient den Tod. Er muss dem Armen vier Lämmer für das eine geben, das er ihm, ohne auch nur das geringste Mitleid zu zeigen, geraubt hat. Da sagte Nathan zu David: Du bist dieser Mann. Du bist dieser Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und vor den Anschlägen Sauls gerettet. Ich habe dir das Haus deines Herrn geschenkt und seine Frauen und Israel und Juda. Und wenn das noch nicht genügt, wenn es noch nicht genügte, hätte ich dir noch viel mehr gegeben. Warum also hast du das Wort des Herrn missachtet und etwas so Schreckliches getan? Denn du hast den Hethiter Uriah durch die Ammoniter ermorden lassen und seine Frau gestohlen. Voll erwischt. Ihr habt vielleicht noch die Predigt vom letzten Sonntag in Erinnerung. Ja, wir haben von diesem Fall gehört. David hatte versucht, alles zu vertuschen. Aber Gott sieht natürlich alles. Ganz kurz als Erinnerung, was war da, was haben wir da gehört? David hat sich in eine Frau namens Bathseba verschaut. Dass diese Frau verheiratet war, hat ihn scheinbar wenig gejuckt. Er hat sie zu sich geholt, hat mit ihr geschlafen, sie ist schwanger geworden. Er hat mehrere Versuche unternommen, das wirklich alles zu vertuschen, hat leider nicht funktioniert, leider aus seiner Sicht. Zum Schluss hat er keinen anderen Ausweg gewusst, als ihren Mann, den Uriah, umbringen zu lassen, dann schnell sie zu heiraten, dass es so ausschaut, als wäre es sein Kind. Was es ja tatsächlich ist. Ich schaue gerade nochmal so in die Runde. Hier steht in meiner Vorreitung, falls du dich jetzt fragst, reden wir wirklich von diesem David? Ja, ich glaube, ihr seid mit dieser Geschichte doch tatsächlich sehr alle sehr gut vertraut. Aber ja, das klingt nicht nach unserem David. Es klingt nicht nach dem David, den wir als Held gefeiert haben, so oft vielleicht schon, als wir Kinder waren, in unseren Kinderbibeln, den wir uns als Vorbild genommen haben in den Kindergottesdiensten oder auch in den normalen Gottesdiensten. Auch in den letzten Predigten haben wir auch immer wieder sehr viel Gutes von diesem Mann gehört. Und er trägt ja dann sogar seltsamerweise den Namen Mann nach Gottes Herzen. Aber wie passt das zusammen? Und was sagt Gott dazu? Naja, aber wir sehen ja schon, Gott schickt den Nathan. Aber jetzt schauen wir nochmal in Kapitel 11. Das vorige Kapitel haben wir schon einen Vers gelesen, der deutlich zum Ausdruck bringt, was Gott von dem Ganzen hielt. Da steht zuerst, aber dem Herrn missfiel, was David getan hat. Ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass dieser Vers da schon in Kapitel 11 steht, denn auch bei so manchen anderen Sachen fragt man sich beim David, ist das jetzt schon noch in Ordnung gewesen oder nicht? Ja, ist man sich manchmal nicht sicher. Bei dieser Geschichte ist es ganz klar, das missfiel dem Herrn. Klingt trotzdem noch nach einer leichten Untertreibung, es missfiel dem Herrn. Hier im jetzigen Kapitel 12, im Vers 9, ist es schon ein bisschen deutlicher. Da steht, dass David etwas Schreckliches getan hat. Er hat wirklich etwas Schreckliches getan. Und ich glaube, der Alex hat das letzte Predigt eh auch schon kurz ein bisschen anklingen lassen. Wenn wir jetzt mal nur auf die 10 Gebote schauen, das absolut Wichtigste, was es für einen Israeliten gibt, fast, ja, die 10 Gebote, dann sehen wir, dass er im Prinzip eine ganze Tafel schon gebrochen hat. Alle Gebote, die auf einer Seite von diesen zwei Tafeln standen, hat er schon gebrochen. Ja, das 6. Gebot, du sollst nicht töten, hat er gebrochen. 7. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, hat er gebrochen. 8. Gebot, du sollst nicht stehlen, hat er gebrochen, hat eine Frau gestohlen. 9. Gebot, du sollst nicht lügen, hat er gebrochen. Ja, dieser Vertuschungsversuch ist eigentlich ein einziger Versuch, Lügen zu verbreiten und die Wahrheit zu verdrehen. Und schließlich 10. Gebot, du sollst nicht begehren, alles Mögliche, aber unter anderem auch die Frau deines Nächsten. Und es ist noch eine Sache, alle diese Gebote zu brechen, aber das sagt immer auch etwas aus, was du von dem hältst, der diese Gebote ausgesprochen hat. Warum hast du das Wort des Herrn missachtet und etwas so Schreckliches getan? Wer diese Gebote missachtet, missachtet auch den, der die Gebote gegeben hat. Und noch einmal fragen wir uns, Alter, wie passt das zu unserem David? Und die Antwort ist, es passt nicht. Es gibt keine Ausrede für das Ganze. Gibt's nicht. Es gibt keine Ausrede, es gibt keine mildernden Erklärungen. Und deswegen muss es auch Konsequenzen geben. Deswegen muss es Konsequenzen geben. Welche Konsequenzen sind da angebracht? Was hat der David gesagt, als er von dieser Geschichte gehört hat? Wir sind zu wenig, ich baue euch ein bisschen ein. Was hat er gesagt?
Dass der sterben muss.
Der muss sterben, ja. Also der nur dieses Lämpchen da gestohlen hat, da meint der David schon, dass der sterben sollte, ja. Somit hat er sich eigentlich selbst sein Todesurteil ausgesprochen, denn was er getan hat, ist über die Maßen schlimmer als der vielleicht ein Lämpchen gestohlen hat. Nathan kommt mit der Botschaft, auch mit den Konsequenzen, und er führt das da noch ein bisschen näher aus. Ich lese hier ab dem Vers 10. Von jetzt an wird das Schwert eine ständige Bedrohung für deine Familie sein. Denn du hast mich missachtet, indem du die Frau des Hethiters Uriah zu deiner gemacht hast. Und weiter spricht der Herr, ich werde deine eigene Familie gegen dich aufbringen. Ich werde deine Frauen einem anderen Mann geben und er wird vor aller Augen mit ihnen schlafen. Du hast es im Geheimen getan. Ich werde es dir öffentlich vor den Augen ganz Israels antun. An dieser Stelle bin ich wieder froh, dass nicht ganz Junggläubige dabei sind. Das ist nämlich schon wieder etwas, wie sagt man, schwerer Tobak, starker Tobak. Vielleicht empfinden wir ein bisschen Unverständnis für diese Art von Konsequenzen, die hier der Nathan ausspricht gegen den David. Und man fragt sich, ja, können wir da vielleicht nicht nochmal drüber diskutieren, über dieses Ganze? Ja? Aber ohne zu überlegen, ob man da noch diskutieren sollte, ist mir wieder aufgefallen, wer diskutiert gar nicht? Der David. Weil der weiß, in so einer Situation fängt man nicht an zu diskutieren. Da ist man sich nur mehr bewusst, ich bin Mensch und er ist Gott. Und was auch immer er an Konsequenzen für mich sich ausgedacht hat, so soll es sein. David diskutiert hier nicht. Keine Ausreden, kein Verhandeln. Alles, was David sagt, ist, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Etwas verblüffend, vielleicht, dass auf einmal doch so schnell Reue zeigt, ja, durch diesen Nathan, als da der Prophet gekommen ist. Aber ich glaube, es war ganz einfach der Heilige Geist, der da gewirkt hat. Er schickt den Propheten und der David hätte ja vorher schon, haben wir letzten Sonntag gehört, viele Möglichkeiten gehabt, um auszusteigen, um das ganze Leid, das er da verursacht, zu verkleinern, um seine Schuld nicht ganz so groß werden zu lassen. Aber all das hat er nicht getan. Jetzt schickt Gott diesen Propheten, der Heilige Geist wirkt und ihm wird klar, ja, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Verblüffend ist auch der nächste Satz, was da gleich kommt. Ja. Ja, bezieht sich auf, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und dann steht da schon, aber der Herr hat dir vergeben. So schnell kann das gehen. Aber der Herr hat dir vergeben und du musst wegen dieser Sünde nicht sterben. Doch du hast den Frieden des Herrn, den Feinden des Herrn, die Möglichkeit gegeben, ihn zu verachten und zu verspotten. Deshalb wird dein Kind sterben. Ja, auch dieser Vers fragt man sich vielleicht wieder, okay, da sind auch wieder solche Konsequenzen drin. Wir freuen uns irgendwie drüber oder vielleicht haben wir auch Unverständnis drüber. Ich weiß auch nicht, wie es euch geht, dass jetzt plötzlich er so schnell diesem Todesurteil wieder entkommt. Einfach nur, weil er die Schuld zugegeben hat. Andererseits fragt man sich eben wieder, okay, diese Konsequenzen, jetzt muss jemand anderes sterben. Aber ich glaube, hier auch an dieser Stelle wieder gilt das Gleiche, was vorher galt. Zumindest aus der Sicht von David. Hier wird nichts diskutiert. Hier wird nichts in Frage gestellt, sondern akzeptiert und angenommen. Schauen wir uns jetzt lieber noch einmal ganz ein kleines bisschen den Psalm 51 an, den der Paul ja auch schon vorgelesen hat. Nur ein kleines bisschen. Hier Psalm 51, ein Psalm Davids aus der Zeit, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem David mit Bathsheba Ehebruch begangen hatte. Und eigentlich besteht der aus 19 Versen mindestens, dieser Psalm. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es sind sogar 21. 21 Verse. Aber es reicht eigentlich der erste oder dieser eine Vers, der da als nächstes kommt, der Vers 3, um zu sehen, was es braucht. Ich lese jetzt einmal nur den Vers 3. Gott sei mir gnädig um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. In diesem einen Vers steckt eigentlich schon alles drin. Dem David ist bewusst, er hat gesündigt. Dem David ist bewusst, er hat sich schuldig gemacht vor Gott, er braucht Vergebung. Vergib mir meine Sünden. Und wie geht das alles? Es geht nur aus Gnade. Und dieses Wort Gnade wird fast immer gebraucht als eine unverdiente Gnade. Also David bittet um etwas, was er nicht verdient hat. Was hat er verdient? Er hat Strafe verdient. Er weiß es. Er hat den Tod verdient. Er weiß es. Und er bittet Gott um Vergebung seiner Sünden und er bittet um Gnade, weil er weiß, dieser Gott ist ein gnädiger Gott. Dieser Psalm 51 geht weiter. Diese Motive, die da drin stecken, ich bin schuldig, vergib mir, schenk mir Gnade, das zieht sich durch. Und jetzt lese ich da nur noch den Vers 19. Ein zerknirschtes, reumütiges Herz wirst du Gott nicht ablehnen. Naja, dieser David erkennt ja doch seinen Gott. Er kennt die Gnade und bittet aufgrund dieser Gnade um Vergebung. Genauso ist es dann eben gekommen. David wurde vergeben. Ihm wurde tatsächlich alles vergeben. Diese Einsicht, dass er sündig ist, dass er, Alex hat gesagt, dass er es verbockt hat, ja, auch milde ausgedrückt, hat gereicht. Bei diesem gnädigen Gott reicht es. Aber es sind nicht alle Folgen, nicht alle Konsequenzen aufgehoben worden. Warum das so ist, vielleicht dann später gleich nochmal ein bisschen mehr. Ich komme jetzt schon zur Frage, was können wir uns mitnehmen? Und werde da jetzt nochmal 5 Punkte ein bisschen ausführen. Was nehmen wir uns jetzt von dieser Geschichte mit? Erstens, Sünde ist Thema. Wir leben in einer Zeit, wo man dieses Wort Sünde nicht gerne laut sagt. Ja, wir haben den Film gesehen, Wie im Himmel. Manche haben vielleicht dann in Mistelbach die Aufführung gesehen vom Theater, von der bunten Bühne von Mistelbach, Musiktheater, Wie im Himmel. Und da gab es jetzt auch das Musical und da kommt eine Stelle vor, Sünde, das gibt es doch gar nicht. Das haben sich nur die Menschen ausgedacht, um Macht auszuüben. Und es stimmt, ja, dass die Menschen diesen Begriff der Sünde missbraucht haben, um Macht auszuüben. Aber das heißt nicht, dass es die Sünde nicht gibt. Ja. Schon allein in diesem Stück Wie im Himmel sehen wir ein paar furchtbare Szenen, wo man nur sagen kann, das bitte, das ist Sünde, schau es dir an. So schaut Sünde aus. Sünde ist Thema. War es damals schon, ist es im Neuen Testament und ist es auch bei uns. Und wir dürfen darüber reden. Es ist nicht tabu, ja, es ist kein böses Wort. Denn wenn wir Sünde verstehen und auch die Gnade verstehen, dann bringt sie uns vor Gott. Was kann besser sein? Okay, Sünde ist Thema, betrifft uns alle. Nächstes, Sünde gegen Menschen ist Sünde gegen Gott. Ja, nochmal ganz kurz. Das, was der David alles getan hat, betrifft eigentlich alles, dass er sich schuldig gemacht hat gegenüber den Menschen. Was ich vorher gelesen habe, von den ganzen Geboten, von den 10 Geboten, die 5 Gebote, die er da gebrochen hat, das ist alles gegen Menschen. Aber gleichzeitig ist es gegen den, der die Gebote gegeben hat, habe ich vorher eh auch schon erwähnt. Und das hängt eigentlich immer zusammen. Also ich glaube eigentlich, dass man auf dieser Welt, wir können nichts Falsches tun, wir können kaum Schuld irgendwo auf uns laden, ohne gleichzeitig auch uns vor Gott schuldig zu machen. Wenn ich meine Kinder schimpf zu Unrecht, mache ich mich vor den Kindern schuldig, aber auch vor Gott. Weil Gott zu mir gesagt hat, ich soll meine Kinder ordentlich behandeln. Ich mache mich schuldig vor Gott. Also wenn ich im Straßenverkehr schimpfe, dasselbe. Ja? Wir dürfen nicht vergessen, jeder Mensch spiegelt Gott in einem gewissen Grad auch wieder. Jeder Mensch ist seine Schöpfung. Wir sollen die Menschen so behandeln, wie Jesus sie auch behandelt hätte oder Gott sie behandelt. Und der hat für jeden Menschen sehr, sehr, sehr viel Gnade. Drittes, Gott deckt Sünde auf. Manchmal durch Propheten. Wir sehen in dieser Geschichte den Propheten Nathan, der extra von Gott geschickt wird. Warum? Warum schickt er den Nathan? Ja, irgendwie scheinbar ist der David nicht mehr offen für Gottes Sprechen. So habe ich es mir vorgestellt. Steht nicht so da. Aber ich stelle mir das so vor, weil David hat eigentlich selber einen recht guten Draht gehabt zu Gott. Vermutlich in den letzten Wochen und Monaten nicht mehr so ganz. Deswegen braucht es manchmal wen anderen, der kommt und Gottes Worte weitergibt. Dieses Modell sehen wir auch im Neuen Testament. Es ist auch heute noch so in der Gemeinde, dass durchaus Geschwister anderen Geschwistern vor Augen führen. Hey, das, was du nicht machst, ist nicht in Ordnung. Das wollen wir immer nicht. Ja? Man will erstens nicht sein, derjenige, seitdem etwas gesagt wird, du machst das falsch. Ja? Wir sind aber auch höfliche Weinviertler. Wir wollen nicht diejenigen sein, die anderen sagen, du machst was falsch. Wir wollen uns nicht einmischen ins Leben der anderen. Aber das ist nicht Gottes Modell. Gottes Modell ist, dass wir wie in einer Familie, das ist natürlich nicht so einfach, wie in einer Familie aufeinander schauen. Und wenn jemand einen krummen Weg geht, dann weist er ihn darauf hin. Manchmal, Geschwister, manchmal, wir lesen im Neuen Testament auch von der Gabe der Prophetie, dass Menschen, manche Menschen vielleicht eine besondere Gabe dafür haben, ins Leben von jemandem anderen hineinzusprechen und zu sehen, da läuft was nicht richtig. Paradebeispiel eben vom Alten Testament, da war es oft so, die Propheten sprechen ins Leben von den Königen hinein, genauso wie wir sie haben. Dieses Modell gibt es auch im Neuen Testament, hoffentlich auch bei uns. Kann auch durch eine Predigt passieren, hoffentlich ab und zu. Aber immer muss es natürlich gedeckt sein von Gottes Wort, von der Bibel, von seinem Wort. Muss in Einklang sein mit Gottes Wort. Gott deckt Sünde auf. Früher oder später. Manchmal durch Propheten, Geschwister, Prediger, was auch immer. Viertens, Sünde will vergeben werden. Sünde will vergeben werden. Und zwar jede Sünde. Ich meine, viel schlimmer als das, was der David gemacht hat, kann man es fast nicht machen. Ja, vielleicht dann das nächste viele Menschen umbringen. Völkermord wäre dann wahrscheinlich noch schlimmer. Aber sonst deckt es schon so ziemlich alles ab, was man machen kann. Jede Sünde kann vergeben werden. Brauche ich euch nicht sagen, gell? Das wisst ihr. Was es braucht, bußfertiges Herz. Vielleicht aber trotzdem nur mal, dass uns das bewusst wird. In Lukas 5,31, einer meiner Lieblingsverse, sagt Jesus, ich bin gekommen, um wen zu rufen? Die Kranken, sagt er im anderen Evangelium. Beim Lukas sagt er explizit die Sünder. Ja? Wir lieben mehr oder weniger wahrscheinlich, oder wir haben unseren Glauben. Wir finden das alles toll, was Jesus gemacht hat. Ja, auch dann gibt es viele Menschen, die sind nicht unbedingt so ganz in unserem Sinne gläubig, vielleicht wie wir, aber die finden zumindest, dass der Jesus ein toller Typ war und dass er tolle Lehren gehabt hat und liebe deinen Nächsten und so, das sind alles gute Prinzipien. Aber warum ist Jesus gekommen? Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen. Das war seine Mission, da geht es genau um das, was man in der heutigen Zeit kaum aussprechen darf, wo auch man manchmal in der Gemeinde vielleicht ein bisschen zurückzuckt. Vielleicht eher, wenn man zur jüngeren Generation gehört oder so, wenn man dieses Wort in den Mund nimmt. Deswegen ist aber Jesus gekommen, um die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Ja, man könnte auch sagen, denen, die sich ihrer Schuld bewusst sind und nicht den Selbstgerechten. Ja, und im Johannes-Evangelium, glaube ich, jetzt bin ich jetzt nicht ganz sicher, kann meine Schrift nicht mehr lesen, habe ich mir nur mit der Hand dazu geschrieben, steht, wenn wir aber unsere Sünden bereuen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Sünde will vergeben werden und zum Schluss Konsequenzen der Sünden, der Sünde werden aufgehoben, teilweise. Das ist jetzt der letzte Punkt. Bei David haben wir gesehen, das Todesurteil wurde aufgehoben. Aber seine Tat zieht trotzdem einen ganzen Rattenschwanz noch mit sich. Und solche Sachen werden wir vielleicht auch in unserem Leben spüren und erleben. Nur ein kleines Beispiel. Ein Schüler von mir hat einmal im Unterricht während des Unterrichts etwas Schlimmes gemacht. Ja? Mehrere schlimme Sachen. Da war auch eine ganze Liste von Vergehen. Letztendlich hat das dazu geführt, dass er während des Unterrichts mich fotografiert hat mit seinem Handy und das Handy online gestellt hat, auf Snapchat. Und das hat mich sehr schockiert, weil ich diese Klasse sehr gern mag, weil ich diese Kinder sehr gern mag und eigentlich sogar einer meiner Lieblingsklassen ist. Und auch der Bursch, der das gemacht hat, hätte geglaubt, dass das ein leibender Kerl ist und dass das ganz gut passt und dass der nie auf seinen Blödsinn kommen würde. Da hat es dann auch Gespräche gegeben und so weiter. Traurigerweise hat er sich bei mir nie entschuldigt. Er ist zwar immer still dagesessen und hat alles über sich ergehen lassen, was wir Lehrer gesagt haben. Entschuldigt hat er sich nie. Irgendwann habe ich mich dann dazu entschieden, ihm einfach zu vergeben und das jetzt wieder ruhen zu lassen. Und das ist das, was Vergebung ist. Das betrifft die Vergebung. Ich habe Vergebung für mich an ihn ausgesprochen. Da ist nichts mehr zwischen ihm und mir. Also Schuld ist erledigt. Er musste auch nicht irgendeine Strafe machen oder irgendwie sowas, Schulordnung schreiben oder sowas, nein. Aber trotzdem bleiben Konsequenzen. Weil einfach die Beziehung zwischen mir und ihm und auch der Klasse, die war einfach von da an belastet. Und das braucht wieder einfach ein bisschen Zeit, bis sich das wieder einrenkt und wieder richtet. Und so ist das auch manchmal. Ja? Wenn wir, nehmen wir wieder ein anderes Beispiel aus dem Alltag, wenn ich jemanden anlüge, dann kann der sich von mir aus auch entschuldigen und ich vergebe ihm auch, aber es belastet trotzdem die Beziehung. Und es wird trotzdem unser Miteinander vermutlich etwas schwieriger machen. Weil, wer einmal lügt, den glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht. Das ist so. Und ein bisschen ähnlich, glaube ich, ist es auch beim David. Manche Konsequenzen sind gelöscht, manche Konsequenzen, die werden wir noch sehen. In den weiteren Kapiteln hängt alles dann doch noch zusammen mit dem, was der David da gemacht hat. Vergeben wurde ihm, aber manche Konsequenzen sind geblieben. Gut. Ich bete noch zum Schluss. Jesus, vielen Dank, dass wir über Sünde sprechen dürfen. Dass wir unsere Sünden, unsere Schuld bekennen dürfen. Und wir dürfen zu dir kommen mit erhobenem Haupt, Herr, weil du uns gerne vergibst. Du richtest uns wieder auf, du stellst uns wieder her und du liebst uns immer gleich. Bleibend ist deine Treue, so wie wir es gesungen haben. Bei dir gibt es keinen Schatten des Lichts. Komm hin und her, du liebst uns und es bleibt so. Danke, dass du, ja, wie wir es schon gesungen, gefeiert haben heute, gekommen bist, um die Sünder zu rufen. Und danke, Herr, dass wir sagen können, ja, das bin ich. Wir sind nicht stolz drauf, aber wir wissen, dass du uns trotzdem liebst. Danke für all das, was du da getan hast für uns. Und Herr, wir beten, dass wir ja auch in unserer Gemeinde dieses Prinzip verstehen, von, dass du ins Leben hineinsprichst, in unser Leben hineinsprichst, dass du auch Dinge ansprichst, die nicht in Ordnung sind. Wir beten, Herr, dass wir eine Gemeinde sind, wo das gut möglichst funktioniert, dass dein Geist einfach da wirkt durch diese Gaben. Und ja, Herr, wenn wir im Neuen Testament lesen, heißt es immer wieder die Rede von diesem Geheimnis, ja, dass du uns die Schuld vergibst und dass wir das immer tiefer verstehen sollen, was du für uns gemacht hast. Und ich würde mich freuen, wenn wir das tatsächlich als Gemeinde, als Christen immer tiefer und tiefer verstehen. Dieses Liebeswerk, das du da gemacht hast, Herr, deinen Heilsplan, den du von Anfang an geschmiedet hast und wo du von Anfang an gewusst hast, da kommt Sünde ins Spiel und das wird mir meinen Sohn kosten oder mir mein eigenes Leben kosten. Danke, dass du Schuld vergibst. Amen.